Einmal mehr herzlich willkommen, Fenster zum Hof, heute zu Gast bei Steffi Grube in der Küche. Steffi, erstmal hallo.
Hi.
Schön, dass du dabei bist. Ich würde direkt einsteigen, um dich ein bisschen vorzustellen. Ich habe nämlich gesehen, du hast deine eigene Webseite, kommen wir später noch drauf. Und von da ein bisschen geklaut haben die Kollegen von dem Yoga-Studio, wo du auch arbeitest.
Okay.
So einen kleinen Text über dich, den würde ich jetzt mal so kurz zitieren.
Okay.
Steffi Grube liest und lacht gerne, liebt es, Musik zu spielen und zu singen, die Zeit zu vergessen und guten Kaffee zu trinken. Das machen wir gerade. Sie bringt all das mit in ihre Stunden, bis auf den Kaffee. Das geht nicht. Sie unterrichtet und arbeitet seit 2009 im Team von Vishnu's Couch Köln. Thema heute bei dir, du bist Expertin, ist Yoga. Das kann man von Anfang an sagen. Erste Frage, die mich seit Tagen, Wochen, Monaten beschäftigt. Warum hat zur Hölle wirklich mittlerweile jeder zweite, dritte, den ich sehe, eine Yogamatte auf dem Rücken und fährt damit durch die Stadt? Also scheinbar macht aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung, wirklich jede und jeder Yoga.
Ja. Danke, für mich als Yogalehrerin natürlich sehr schön. Und das stimmt schon. Also ich bin jetzt Yogalehrerin seit 10 Jahren in Köln und mit ein bisschen Unterbrechung auch in Bremen und jetzt wieder in Köln. Und auf jeden Fall machen immer mehr Leute Yoga. Warum? Ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe, aber ich würde jetzt mal so provokant sagen, weil wir das brauchen.
Ja.
Und ich glaube, dass, ja, dass es einfach so einen Nerv der Zeit trifft. Also das Yoga im das auf verschiedenen Ebenen gibt, was einem vielleicht so im Beruf oder auch im Alltag fehlt, nämlich so eine Zeit für sich selbst, wo man sich einmal ausklinken kann und auch über wesentliche Fragen nachdenken kann, über das, was will ich wirklich machen, ist es sinnvoll, so wie ich jetzt im Moment lebe. Also ich glaube, dass egal wer wie lange Yoga macht, es immer über den körperlichen Aspekt hinausgeht und dass es eine Art von Suche ist nach etwas, was möglich ist im Leben heute.
Also was mir so ein bisschen auffällt, so in den Gesprächen, auch jetzt hier zur Sendung, der Wunsch von den Leuten, die irgendwie Yoga betreiben, die sagen, ja, ich brauche auf jeden Fall irgendeine Art Ruhekontrast zu dem, was sie machen. Also du hast jetzt irgendwie Berufsleben beispielsweise angesprochen, weil es ja oft stressig ist. Ist das so ein bisschen der Punkt, dass die Leute eher aufgrund, ja, der, ich nenne es jetzt mal Entspannung, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt, zum Yoga kommen und sagen, wenn sie was total Anstrengendes wollen, dann machen sie vielleicht was anderes oder kann man beides verknüpfen oder muss man beides verknüpfen?
Ich würde eher sagen, es gibt so 2 Kategorien. Eine ist so, wie du gesagt hast, es sind Leute, die sagen, oh, mein Job ist super stressig, ich brauche irgendwas anderes. Und dann suchen die sich auch vielleicht eher Formen von Yoga, die ein bisschen ruhiger sind, wie Yin-Yoga oder nur Meditation. Und dann gibt es Leute, die sagen halt, hey, ich brauche noch irgendwas, was mich körperlich sehr anspricht und vielleicht auch auspowert. Und das gibt's auch. Ne? Du hast ja schon gesagt, ich arbeite unter anderem auch bei Vishnu's Couch. Und da habe ich zum Beispiel auch ein Level 3, wo unter anderem, also unter allen anderen Aspekten, es auch körperlich sehr fortgeschritten ist. Und da kommen schon auch Leute hin, die eine Form von körperliche Arbeit suchen, die anspruchsvoll ist, ja.
Okay, die werden am Ende mit einer Sackkarre rausgekehrt, weil sie sich nicht mehr bewegen können.
Nein, das auf gar keinen Fall. Ich hoffe nicht. Nein, das nicht. Aber du merkst schon, dass also es ist immer so schwer, auch das zu verallgemeinern, weil ich zum Beispiel, ich unterrichte seit 10 Jahren, aber ich mache Yoga noch viel länger. Und dadurch, wenn du einfach jeden Tag dich auch körperlich mit Yoga-Positionen beschäftigst, kommst du fast automatisch ohne etwas dafür in Sachen, ich sag mal jetzt so Ehrgeiz zu tun, bist du natürlich immer leichter, fitter. Also ich sag mal jetzt so ein klassisches Halten von schwierigen Positionen, ich nenne mal ein Beispiel, sagen wir mal, wir gehen in einen Handstand oder wir gehen in einen Unterarmstand. Das sind Positionen, die, wenn du länger Yoga übst, automatisch leichter werden, auch ohne dass du ehrgeizig darauf hinarbeitest. Aber dann gibt es halt Leute, die wollen genau das. Also die kommen zum Yoga, weil die einen Handstand üben wollen oder einen Unterarmstand üben wollen. Und dann sind die da halt sehr ehrgeizig drin. So, also es gibt verschiedene Kategorien, na klar, von Menschen und Zielen. Aber ich glaube, unabhängig davon, aus welchen Gründen die zu mir oder zu anderen Kollegen, Kolleginnen kommen, suchen die halt irgendwas darüber hinaus. Also ich glaube nicht, dass es immer nur das Körperliche ist.
Ja. Es gibt so ein paar Vorurteile über Yoga, die würde ich jetzt mal zitieren. Gibt ja über alles Vorurteile, so auch über Yoga. Du kannst ja mal kurz kommentieren, man kann natürlich ausufern, aber wir haben einfach noch so viele Sachen auf der Liste, es ist unfassbar. Ein Vorurteil ist, da bei Yoga die ganze Zeit sich vergleichsweise nicht so viel bewegt wird, es wird viel geatmet, sagen manche, es ist mir zu ruhig, ich penne ein. Was würdest du da sagen?
Gibt's. Also gerade ruhigere Yoga-Stile, wo man viel liegt und so, dann schnarchen auch schon mal Leute bei mir in der klassischen durchaus passiert.
Ist aber eher positiv oder eher negativ?
Schwierig zu sagen. Also wenn man in die Yoga-Texte guckt, dann ist der Schlafen auf jeden Fall nicht das Ziel und man sollte versuchen, wach zu bleiben. Oder man sollte nicht versuchen, sondern man sollte wach bleiben. Aber ganz ehrlich, mir ist das selber schon so oft passiert, wenn ich abends irgendwo hingehe oder ich hatte einen stressigen Tag und auf einmal liegst du da 10 Minuten. Vielleicht hast du sogar noch eine stressige Praxis vorher gehabt und dann 10 Minuten am Ende Shavasana, wo du einfach liegst, dann pennst du weg und es kann auch sehr entspannend sein.
Ich hatte letztens einen Bekannten, der ist sozusagen Zahnarzt und der erzählt, dass irgendwie jetzt eine Patientin, die schläft auch regelmäßig beim Zahnarzt ein, obwohl das sicherlich jetzt nicht die entspannendste Variante ist, so, aber es ist, glaube ich, dann teilweise auch wirklich die Erschöpfung in dem Moment, was die dann irgendwie abfällt. Ne?
Ja, und manchmal, ich habe das auch in meinen Kursen, das sind Leute, die, wenn du mit denen redest, die haben nie frei. Also das sind die einzigen, sind die einzigen 10 Minuten, wo sie halt wirklich irgendwie sich mal entspannen können. Und naja.
Das ist eine Horrorgeschichte.
Ja, auf uns trifft das natürlich nicht zu.
Nee,
auf jeden
Fall. Ja, okay. Dann ist dieses Thema, hat sich jetzt ein bisschen erübrigt, weil natürlich die Yoga sich so verbreitet hat, dass es irgendwie so quer durch die Gesellschaft geht. Früher hat es so ein bisschen dieses Öko-Thema so ein bisschen gehabt, vielleicht weil irgendwie die Leute, die Yoga gemacht haben, die hatten dann irgendwie weite Hosen an, ist aber natürlich ein total krasses Gedankenbild, was so heute gar nicht mehr zutrifft. Wie ist es aus deiner Sicht so in der breiten Masse angekommen? Tatsächlich, weil es aus deiner Sicht irgendwie funktioniert oder eine Ausgleich schafft?
Ja, weil es funktioniert. Und ich würde das gar nicht mehr so, also ich würde gar nicht mehr ablegen, dass es nicht Leute gibt, die immer noch wie in den 70er Jahren Yoga üben. Das gibt es auch noch. Ich glaube, die Yoga-Szene ist einfach super breit geworden. Und dadurch erlaubt sie halt auch Leuten das zu finden, was sie suchen. Und wenn ich so eine, ich sag jetzt mal, super klischee-mäßig, eine hinduistische Form von Yoga haben möchte mit hinduistischen Götterwelten und Erklärungen dazu und Farben und was weiß ich was, dann finde ich auch das. Mhm. Und wenn ich nur den sportlichen Aspekt haben möchte, finde ich auch das. Also ich glaube, ein Erfolgsmodell, wenn man das so nennen will, des Yoga, ist, dass du verschiedene Aspekte findest. Je nachdem, was du suchst, kommst du da unter.
Weiteres Thema oder Vorurteil vielleicht. Du hattest es eben angesprochen mit den Übungen. Ich nenne es jetzt mal nach 2-3 Jahren regelmäßig Yoga, also regelmäßig würde ich sagen 2-3 Mal die Woche, ist jeder so beweglich, dass er mit dem Fuß hinter das Ohr kommt?
Nein. Es gibt Härtefälle, genau. Naja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Körper und verschiedene Anatomien und du kannst es auch öfters, weiß nicht, 2-mal am Tag üben und vielleicht nie schaffen, weil du einfach anatomisch nicht dahin kommen kannst. Keine Ahnung, deine Hüfte sitzt anders, Krankheiten. Hüfte sitzt an der Schulter, unmöglich. Und ansonsten ist es auch so eine Art von, es gibt so eine Art von moralische Grundphilosophie, die in den Yoga-Texten zu finden ist, die besagt, dass du täglich, oder nicht täglich, aber dass du konstant üben solltest, aber ohne Ziel. So, dass wenn du das Ziel hast, deinen Fuß in das Ohr zu bekommen, oder wie auch immer dein Beispiel war, das wahrscheinlich sogar ein Hindernis ist, das wirklich dann zu schaffen, weil...
Ah, interessant.
Ja, das
so konkret einen sozusagen dann so ein bisschen anspannend, in so eine Anspannung bringt, dass man ausgerechnet das erreichen will.
Ja, genau, du hängst so fest an diesem Ziel. Ja. Also du übst das deswegen.
Aber es ist dann eher ein Hemmnis als ein Antrieb offensichtlich.
Ja, in den Yoga-Texten klar als Hindernis dargestellt, weil du eben auf ein Ziel orientiert übst. Und das ist ja auch der Ansatz des Yoga, dass es eigentlich, du übst etwas, um allgemein eine Hilfe zu bekommen oder Klarheit zu bekommen und nicht deinen Fuß in das Ohr.
Das ist natürlich meine simple Sichtweise der des Bewegungserfolgs so, aber weil du es jetzt ein paar Mal angesprochen hast, in den Yoga-Texten, ist es denn so, ich meine, du beschäftigst dich jetzt schon lange damit, dass jeder Lehrer sich irgendwie dann auch so theoretisch erstmal in den Texten vergräbt und dort so ein bisschen die Lehren des Yoga sich irgendwie zu Gemüte führt?
Ich würde jetzt sagen, aus meiner Perspektive leider nein. Aber es liegt auch daran, ich bin Geisteswissenschaftlerin und mich interessieren diese Texte sehr. Und ich würde mir wünschen, dass es einen auf allgemeines Interesse stößt. Ich habe in Bonn Sanskrit studiert und das ist die altindische Sprache, auf der die Texte sind. Und weil es mich einfach interessiert, warum ich das und das übe oder was finde ich denn in den alten Texten wieder von der modernen Philosophie. Aber das ist, glaube ich, eher mein persönliches Interesse und von vielen anderen auch noch.
Ja.
Aber es ist auf gar keinen Fall Voraussetzung. Und wenn du jetzt Yogalehrer werden willst, dann machst du so eine 200 Stunden Grundausbildung. Da ist Yoga-Philosophie auf jeden Fall mit drin, aber nicht in dem Ausmaß, dass du jetzt wirklich dich intensivst mit den alten Texten beschäftigst. Dafür sind halt andere Themen wie Anatomie, korrekte Ausrichtung, Assistieren ja auch wertvoll für so eine 200-Stunden-Ausbildung. Weil wenn du dranbleibst, dann findest du gute Informationen und auch gute Forschung. Es gibt in Cambridge so ein Yoga-Forschung.
Institut.
Ja, wirklich. Es ist, da könntest du das dann studieren und auch alte Texte neu übersetzen.
Ist denn, weil du es jetzt auch als Thema irgendwie genannt hast, die Qualifikation einer Yoga-Lehrerin oder eines Yoga-Lehrers, gibt es so eine Art Verband, der das dann entsprechend steuert?
Es gibt mehrere Verbände, die waren auch mal wichtig. Es gibt den Bund Deutscher Yoga-Lehrer in Deutschland, BDY, oder es gibt die Yoga Alliance, das ist so eine, ich glaube, die kommt ursprünglich aus den USA, aber man kann sich ja auch in Europa zertifizieren. Und als ich mal angefangen habe, so ein bisschen, hat man gefragt, ach, ist die bei der Yoga Alliance oder so. Aber heutzutage, aus meiner Perspektive, ist das nicht mehr wirklich wichtig. Also klar, die meisten Ausbildungen sind so gesetzt, dass man sich immer noch bei der Yoga Alliance zertifizieren kann, aber ich hoffe, das kommt jetzt nicht negativ auf mich zurück, aber ich zum Beispiel habe mich nie da registriert. Also.
Ja, ich finde es ohnehin, also irgendwie habe ich so das Gefühl, egal ob jetzt beim Yoga oder in anderen Tätigkeiten, wenn man irgendwie denkt so, ja, der und der Lehrer, der hat ja irgendwie zwei Siegel irgendwie auf seiner Visitenkarte, dann guckt man jetzt gar nicht weiter nach, was für ein Verband das ist oder wie qualifiziert der Verband ist, sondern es schwingt dann irgendwie so eine Autorität oder irgendwie so eine Qualifikation dann irgendwie einfach mit. Die Frage wäre nur, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass die Lehrer ja umfassend möglicherweise ausgebildet sind? Ist das entscheidend möglicherweise für eine gute Yogastunde oder ist es vielleicht gar nicht so wichtig?
Also ich auf jeden Fall. Also ich bin in verschiedenen Schulen auch Teil der Ausbildung und zum Beispiel unterrichte ich da Sanskrit oder Yoga-Philosophie oder Sequencing oder sowas. Und ich bin schon, also über die Jahre hinweg auch, man geht einfach oft in Yogastunden und denkt so, puh, es geht jetzt so, ne? Es war jetzt so mittelmäßig oder wie auch immer.
Denkst du in der Bilanz nach der Stunde?
Ja, wenn ich bei, sagen wir mal, ich gehe in eine andere Stadt, ich suche ein Yogastudio und dann denke ich, puh, ja, Qualifikation, Ausbildung, geht jetzt so. Dann google ich die Person schon und gucke, wo die Ausbildung gemacht hat.
Ah ja, also kann ich verstehen.
Weil die Yoga-Szene so alt oder so international ist, ist es jetzt in Deutschland auch nicht, dass ich die Leute vielleicht nicht kenne. Jetzt ist immer die Sache, wie viel sagt das dann aus? Weißt du, wenn ich jetzt rausfinde, in welcher Schule hat die Ausbildung gemacht, kann ich dann sagen, ah ja, es wundert mich jetzt nicht. Oder. Aber klar, man weiß von bestimmten Schulen, dass die besser oder schlechter ausbilden und oder einen bestimmten Ruf haben, sagen wir es so. Und dann gibt es natürlich auch in Indien diese berühmten 200-Stunden-Ausbildungen. Da musst du dich noch nicht mal für anmelden, dann kannst du halt hinfahren und dann mitmachen und dann wird nichts vorausgesetzt. Und ja, dann ist halt die Frage, ne, was
also schreibt man das in Lebenslauf? Genau, das ist dann die Frage. Aber
ja.
Wie kann ich sozusagen als Interessent, wenn ich jetzt noch keine Erfahrung habe, erkennen, was irgendwie vermeintlich eine vernünftige Yogaschule ist? Lässt sich das irgendwie ausmachen?
Also ich gebe immer den Tipp, ich habe natürlich viele Freunde, die dann nicht Yoga machen und zu mir kommen und sagen,
ja, klar.
Wo soll ich hingehen?
Ja, genau, das ist ja die Frage, genau.
Ich habe mir abgewöhnt, konkrete Tipps zu geben.
Obwohl du bei einer Schule wirklich arbeitest, könntest du ja.
Ja, machen, ich könnte auch mich empfehlen natürlich und sagen, komm in meine Klasse. Aber ich habe mir das wirklich abgewöhnt, weil wenn denen das nicht gefällt, dann kommt direkt, Yoga ist nichts für mich. Dabei ist vielleicht meine Art nichts für die oder denjenigen oder wie ich unterrichte, nicht das Richtige. Und es gibt so viele verschiedene Schulen und so viele verschiedene Stile, dass Ist ja auch, also wenn man sich das vorstellt, dann ist es ja auch relativ schwierig beim ersten Versuch genau das Richtige rauszusuchen. Und ich finde es immer wichtig zu betonen, dass ja Try and Error, also wenn das erstmal nichts für dich ist, okay, dann guck mal, vielleicht findest du ja noch eine andere Schule oder eine andere Richtung. Und ich versuche eher in diesen Bereichen beratend tätig zu sein.
Verstehe.
In meinem Freundeskreis und dann zu sagen, ja, aber guck mal, vielleicht das oder guck mal, vielleicht das oder ja, also versuchen eher jemanden zu finden, der zu einem passt. Und dann kommen wir zurück zu diesem Zertifikat. Ist es auch egal, ob die oder derjenige dort die Ausbildung gemacht hat? Ich meine, wenn du jemanden findest, mit dem du resonierst, dann hast du halt schon viel gewonnen und dann bist du auch bereit, etwas zu lernen und eventuell auch Kritik oder, wir nennen das ja nicht Kritik, ne, aber so
Assists. Wie nennt ihr das?
Assists oder okay. Adjustment, also es ist eine kleine.
Wer sind ihr? Die Yogis,
ja,
oder wer?
Ja, die Yogalehrer/innen.
Ah ja, okay. Okay. Ja. Gibt es so alles andere Ausdrücke?
Nee. Fast. Ja, die Yoga-Positionen, die du ja schon angedeutet hast, heißen Asanas.
Genau, also, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich mir, glaube ich, jetzt hier so gemerkt habe beim
ja, sehr gut.
Recherchieren. Genau, aber es sind auch ganz viele andere Begriffe gefallen, die ich so erstmal nicht einordnen konnte.
Ja.
Ah ja, okay, Assists, verstehe.
Hast du schon mal Yoga gemacht?
Ja, wie vorhin kurz erwähnt, ganz vor vielen Jahren einmal eine Stunde. Das war aber eine Stunde im Rahmen vom Fitnessstudio. Oder beziehungsweise dort gab es halt unter anderem Yoga-Kurs, und da war ich einmal. War, genau, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Das Einzige, was ich halt irgendwie schön finde, war der Gedanke, so dieses, ich dehne mich eigentlich ganz gerne so, ne? Und es war auch sehr dehnlastig, hatte ich vorher gefragt. Oder genau, habe ich gemeint, was ist mehr Dehnen oder ist mehr Kräftigung oder ist gar nichts, sondern nur Sitzen, in Anführungszeichen. Genau, das hieß so, und das war für mich vollkommen okay so, ne? War zeitlich jetzt nicht genau passend und ich war einfach mal neugierig, wollte es machen, bin aber jetzt auch nicht so hängen geblieben oder hatte in dem Moment auch nicht scheinbar das so krasse Bedürfnis, das weiterzumachen. Aber ich jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie jetzt eine Traumaerfahrung hatte oder so, im Gegenteil. So,
aber du, ne, willst es nochmal ausprobieren.
Ich bin noch nicht ganz sicher.
Ah ja.
Oder anders gesagt, ich würde, es ist ja alles eine Zeitfrage. Ne? Ich nehme das jetzt mal so hin, dass du jetzt das Fragekommando übernommen hast.
Ja, genau.
Ist vollkommen in Ordnung, weil ich mir selbst die Frage auch schon gestellt habe. Immer dann, wenn es besonders stressig wird im Alltag. Und im Alltag wird es ja ständig stressig irgendwie gefühlt. Das ist ja schon ja, auch wenn man mit anderen Leuten spricht, immer ein Bedürfnis nach irgendeiner Art von Ausgleich gibt. Für den einen ist das natürlich dann irgendwie Joggen, für den anderen ist es Yoga, für den dritten ist es, keine Ahnung, Malen. Genau, ich suche natürlich auch den Ausgleich. Ich mache halt auch Sport, anderen Sport, dann, keine Ahnung, gehe ich eben im Joggen oder Fahrrad fahren, für den die Zeit drauf geht, wo ich sagen würde, das finde ich im Moment noch, macht mir mehr Spaß als Yoga, auch wenn ich natürlich jetzt noch keine große Yoga-Erfahrung habe, aber die anderen Sachen machen mir zumindest Spaß. Ich müsste dann irgendwann den Zeitfaktor haben, dass ich sage, ich würde zusätzlich dazu auch gerne noch 1-2 Stunden Yoga in der Woche einbauen. Oder von mir ist auch noch mehr, aber einen kleinen Anfang. Wenn das irgendwann, entweder das Bedürfnis so immens groß ist nach Ausgleich oder ein bisschen mehr Zeit ist, dann würde ich das gerne machen. Aber dann kämen wir natürlich zu dem Punkt, zu welcher Schule ich gehen würde. Und dann würdest du sagen, such dir 1-2 aus und probier es aus, ob sie dem Bedürfnis gerecht werden.
Ich würde dich erstmal fragen, auf was du Wert legst oder warum du Yoga machst. Und was ich auch super wichtig finde, ist das, was du eigentlich gerade schon angedeutet hast. Eine meiner Ausbildungen habe ich in New York gemacht und meine Lehrerin dort, Sharon Gannon, die hat immer gesagt, Yoga ist nicht für alle oder Yoga ist nicht für jeden, sondern nur für die daran interessiert sind. Weil manchmal gibt es ja auch in der Yoga-Szene so ein fatalistisches Bild, dass du die Leute unterteilst in Yoga-Leute und Nicht-Yoga-Leute und eigentlich wird es allen mal ganz gut tun. Und ich glaube, das ist schon wieder so ein Verbesserungsanspruch, so nach dem Motto, komm her, ich helfe dir, der aber auf nichts begründet ist. Also natürlich kann man auch, wenn man, ne, das, was ich gesagt habe, was ich glaube, was Yoga so gut kann, eben einem Zeit geben, sich Fragen zu stellen, was will ich mit dieser Zeit, die ich habe, machen. Das kann man auch durch Joggen finden, das kann man auch durch Tai Chi, das kann man auch durch Qigong, das kann man auch durch Boxen, was weiß ich. Und ich glaube, diesen Heilsanspruch zu verbreiten, dieses, ey, mach mal lieber Yoga, das finde ich das Schlimmste. Oder diesen Missionaranspruch, ne? Dieses so, dieses Missionarische, so, oh, komm zu mir, dein Leben wird so viel besser. Das glaube ich nicht, dass das besonders hilfreich ist. Also ich würde dich fragen, was brauchst du? Ne? Also wenn du jetzt sagst, du stehst auf Dehnung, aber du willst nichts Schnelles haben oder so, dann habe ich natürlich schon einen Eindruck, wo ich dich hinschicken könnte. Und genau, so, ich würde ein kleines Prä-Interview mit dir machen und dann würde ich dich irgendwie.
Anamnese könntest du sozusagen machen. Ne? Ja, ach, lustig, ja, das stimmt. Ja, vielleicht machen wir kurz eine kleine Pause. Dann kann ich nämlich nochmal hier an dem leckeren Espresso nippen.
Fenster zum Hof, der Podcast für Köln.
Ja, ein weiteres Thema, was mich tatsächlich auch noch sehr interessiert, auch wenn wir jetzt ein bisschen abdriften. Man liest ja sozusagen auch so ein bisschen trendartig tausend so Buzzwörter im Zusammenhang mit Yoga. Also irgendwie Hot Yoga, was habe ich letztens im Fernsehen gesehen? Das waren so Typen, die haben so Handstände gemacht. Ja, wir machen Akro-Yoga, also so akrobatisches Yoga. Dann letztens habe ich so ein Ziegen-Yoga gehört. Das ist kein Witz. Goat-Yoga hieß das. Kannst du mal googeln, gibt es mega viele Artikel zu. Fand ich dann auch irgendwann, das ist vollkommen lächerlich, weil das hat, weiß nicht, ob es irgendwas mit Yoga zu tun hatte, weil die Leute sich einfach machen irgendeine Übung und dann läuft irgendwie ein Schaf über die drüber oder reibt sich, das Fell, die reiben sich an dem Fell und finden es dann so kuschelig. Und dann wird es im Artikel auch so dargestellt, das ist ein neuer Trend, irgendwie ist immer alles ein neuer Trend. Und weil der Yoga dann offensichtlich irgendwie auch erfolgreich ist oder viel Zuspruch findet, glaube ich, springen auch viele auf den Zug auf und wollen mit irgendeiner Art von Yoga-Variante Leute bei sich in die Bude karren. Wie siehst du das?
Das ist ganz witzig, weil ich habe mich vor kurzem selbstständig gemacht und arbeite quasi, also habe auch eine kleine GbR gegründet mit einer Freundin zusammen, wo wir halt Yoga nochmal in einem kleineren holistischen Rahmen anbieten. Und ich bin dafür zu so verschiedenen Beratungen gegangen, auch der Stadt Köln für mein kleines Start-up und habe dann auch gesagt, ja, ich will halt auch mehr mit Frauen zusammenarbeiten, so Women's Circle machen und ja, eben auch Atemübungen und alles integrieren und hatte das eigentlich meiner Meinung nach sehr allumfassend erklärt, was ich da plane. Und dieser Herr von der, ich glaube, ich will gar nicht sagen, woher der kam, der hat dann in der Beratung zu mir gesagt, ja, Frau Grube, da habe ich eine gute Idee für Sie. Also passen Sie auf, was halten Sie denn von Bier-Yoga? Wir könnten ja zusammenarbeiten oder Sie könnten ja zusammenarbeiten mit einer lokalen Brauerei. Es gibt ja auch immer mehr so hier Bier-Startups in Köln und dann könnten Sie halt irgendwie so eine Kombination machen, hier irgendwie im Park gehen und dann Yoga mit dem, wie nennt man das denn, Brauerei, ne? Hier diese ganzen Biere da.
Genau, so Craft-Bier.
Craft-Bier, das ist es, genau. So ein Craft-Bier, das ist doch super. Dann können Sie das doch zusammenpacken. Und ich dachte halt so, geil, der Typ hat einfach, also entweder hat zugehört und es nicht verstanden oder er hat einfach nicht zugehört, weil es natürlich, ja, überhaupt nicht in mein Konzept passte. Aber ja, es ist irgendwie, es kommt einfach, ich glaube, bei einer breiten Masse kommen die Themen einfach gut an, weil die so absurd sind, ne? Wie bei dir jetzt mit dem Ziegen-Yoga. Also, das google ich gleich erstmal. Ne?
Das kannst du wirklich googeln, weil das war so absurd.
Ja.
Genau, ich habe erst über Luft-Yoga gelesen, wo man so in so Schlingen hängt.
Okay, ja, auch nicht. Achso, doch, Air-Yoga.
Air-Yoga, ja, genau. Auf Englisch. Das, genau, kam mir schon so ein bisschen, aber das scheint schon vergleichsweise verbreitet zu sein. Ja, ja. Ich meine, wenn man irgendwie ein Bild sieht, wo irgendwie drei Leute in irgendeinem Tuch hängen, denkt man ja automatisch schon, das ist irgendwie der letzte Trend, das machen irgendwie schon alle von London bis nach Usbekistan so, ne? Aber mit dem Ziegen-Yoga, das war auch so dargestellt, als wäre es irgendwie schon so in der breiten Bevölkerung angekommen. Also ich habe persönlich noch keinen getroffen, der mit der Ziege zusammen Yoga. Dog-Yoga gibt es natürlich auch.
Kannst das kenne ich. Das
kennst du schon.
Dog-Yoga habe ich schon gesehen. Das ist natürlich weit verbreitet, auch weil so viele Leute Hunde haben. Ne? Also ist natürlich ein.
Ja, aber was kommen die dann mit in die Stunde und legen sich auf
die
eine eigene Matte?
Mit den Hunden zusammen Yoga üben. Das ist so eine Art, keine Ahnung. Wie soll ich das sagen? Wie,
das ist kurios.
Wie Mom and Baby ist das.
Ah, okay,
so.
Okay, verstehe.
Parents and Dogs.
Okay. Ja.
Wobei ich sagen muss, das Aerial-Yoga, wo du in den Tüchern hängst, das ist mega geil.
Ja, ich will es auch gar nicht mehr.
Also das würde ich dir auf jeden Fall sagen, das mal auszuprobieren, weil das so ein ganz abgefahrenes Gefühl ist, weil du hängst in so einem Tuch und du machst, also kommt immer drauf an, wie sehr man das mit Yoga-Übungen verbindet.
Ja.
Aber das ist auch super entspannt, weil du so schwebst.
Ja, ich will es tatsächlich auch gar nicht so werten. Ich habe mich nur gewundert, so, dass mit den Tüchern, da man da tatsächlich noch irgendeine Verbindung mit Bewegung zumindest oder wo jetzt nichts Externes, das kam mir jetzt irgendwie zumindest noch vergleichsweise bodenständiger, geiles Wort dafür, vor als jetzt mit den Ziegen oder mit den Hunden.
Wir treffen uns auf jeden Fall in spätestens einem Jahr wieder und dann haben wir beide Ziegen-Yoga gemacht.
Das ist gut. Du brauchst ja, keine Ahnung, wo die Ziegen überhaupt herkommen. Da musst du ja direkt als Yogaschule
Stadtwald.
Irgendwie so ein, so ein Bauern hier so eine Kooperation anstarten. Ach, das ist mega witzig. Ja, lies dir das mal durch,
mach ich.
Du wirst schnell, finde ich. Alle aufmerksamen Hörer können natürlich genauso googeln. Ist wirklich witzig, kurios. Auch Hot-Yoga, grundsätzlich, wenn man jetzt sich direkt einratzt, finde ich ja schon, dass man irgendwie ganz gern auch mal in Schwitzen geraten kann, was ja auch irgendwie Sinn macht. Ja, Hot-Yoga, weiß auch nicht genau, ob das dann sozusagen dann, ja, ob das quasi dann mehr Marketing ist oder tatsächlich irgendwie, um die Körpertemperatur nochmal zusätzlich hochzufahren, wie so eine Fieber-Session?
Hot Yoga hat tatsächlich eine lange Tradition, in Anführungsstrichen. Ja. Bikram hat es mal gegründet. Hot Yoga, also ich habe es nur einmal gemacht. Aber
war es hot?
Es war sehr hot. Und okay. Also das ist so, wie du dir das vorstellst, als würdest du Yoga in der Sauna machen.
Ja aber total, der Sauna, wie heiß ist denn das dann?
Es ist 39 Grad, 37 Grad, okay. 41 Grad, 5, ich weiß es nicht genau.
Geht ja noch.
Aber das es war sau heiß und du schwitzt halt einfach. Und es gibt auch bestimmte Positionen, die du aufgrund des Blutdrucks dann natürlich nicht machst. Und auch, auch aufgrund, ja, aber also da gibt es auch Leute, die schwören da total drauf.
Ja.
Also es wäre zum Beispiel was, wenn mir das jemand so beschreibt, was er sucht. Vielleicht würde ich dich da noch hinschicken.
Ich will pro Einheit 3 Liter Wasser verlieren.
Du darfst auch nicht trinken. Also in Original Bikram Yoga darfst du nicht trinken, weil, da bin ich mir gar nicht sicher. Nee. Es gibt so eine spezielle Form von Hot Yoga, da darfst du nicht trinken. Ich glaube, bei Bikram kannst du auch.
Trocken-Yoga,
genau, in der Wüste.
Witzig. Ja, das hat mich so ein bisschen gewundert, dass da sozusagen ganz gern ein paar Leute auf den Yoga-Zug aufspringen und dann ja in einer bestimmten Art und Weise irgendeine Variante anbieten, die sich mir nicht unbedingt erschließt. Ja. Aber im Zweifel ist wahrscheinlich dann die Recherche, wie sinnvoll das ist, dann irgendwie liegt in der Eigenverantwortung von bei den Leuten.
Recherche, und du kennst es ja auch, also oft ist es auch ein Medienhype, der in der Realität dann gar nicht existiert.
Auf jeden Fall.
Und dann finden das die Leute, die darüber berichten, halt total interessant, mehr noch als die Leute, die da hingehen.
Genau.
Das gibt es natürlich auch.
Das stimmt. Die Preisrange, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, wenn ich jetzt Yoga betreiben will, welche Kosten kommen da auf mich zu? Was würde man sagen? Zahlt man, ich glaube, man kauft dann meistens so ein 10-Stunden-Kontingent oder eine Monatsmitgliedschaft oder wie läuft das in so einem Yoga-Club?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt auf jeden Fall, der Klassiker ist zu 10er-Karten, 5er-Karten, je mehr du kaufst, desto günstiger.
Ja.
Es gibt Flats. Es gibt aber auch
All-You-Can-Yoga.
All-You-Can-Yoga, genau.
Oh yes.
Und dann, es gibt natürlich Community-Konzepte auch hier in Köln, die eher darauf gehen, dass man halt, es gibt Spenden-Yoga-Stunden, wo du halt so viel Geld gibst, wie du sagst, okay, dass es dir wert ist. Dann gibt es halt bestimmte Orte, wo sich Leute halt einmieten, wo es dann ein bisschen günstiger ist, als wäre es jetzt ein Studio, was natürlich ganz andere Kosten hat, als so ein kleiner Raum, wo man sich einmietet. Es gibt viele Private-Sachen, wo du wirklich einen Yoga-Lehrer oder eine Yoga-Lehrerin mieten kannst.
Ah, okay.
1:1, dann zahlst du natürlich auch wieder
okay,
mehr.
Okay, klar. Aber so dieses klassische, nehmen wir mal deine Yoga-Schule, in der du arbeitest, kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Was kosten da so Kurse?
Wow, jetzt lass mich kurz überlegen.
Ja, ein grober Richtwert. Also wenn man sagt, so wie viel rechnet man so pro Stunde? Oder wenn eine 10er-Einheit, wenn ich jetzt 10 Euro pro, weiß nicht, wie lange dauert so eine Sitzung?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine 10er-Karte kostet 160 Euro.
Okay, dann haben wir ja schon mal einen Richtwert. Ja. Und wie lange wäre so eine Einheit?
90 Minuten.
Okay, alles klar.
Also es gibt alles. Also es gibt 90 Minuten, dieses Projekt, was ich mit der Freundin zusammen mache, da haben wir uns darauf geeinigt, nur noch 75 Minuten zu machen. Es gibt 60 Minuten Kurse, gerade ne, das im Fitnessstudio, wo du warst, vielleicht 60
richtig,
Minuten.
Richtig, immer Stundentakt, genau.
Ja.
Stimmt, okay. Also es liegt so im Range-Bereich von, ja, wobei kommt drauf aufs Fitnessstudio an oder auf die anderen Hobbys, ne?
Ja, und ein ganz neuer Trend sind ja auch diese Mitgliedschaften, die du machen kannst. Und dann kannst du Yoga, Schwimmen, Klettern, alles verbinden, das gibt es ja auch noch. Das führt auch dazu, also tatsächlich auch dazu, dass es mehr Leute gibt, die Yoga machen. Vielleicht nicht so regelmäßig, aber ab und zu, das zumindest mal ausprobieren, weil es einfach drin ist in deren Mitgliedschaft.
Stimmt. Wann hast du angefangen, dich für Yoga zu interessieren? Wie kam es überhaupt?
Also ich habe mich am ehesten für Meditation am Anfang interessiert. War ich vielleicht so 16 und habe ein bisschen über George Harrison und diese Rückkehr in die 70er gelesen über Meditation und Atemübungen. Das war eigentlich das Erste, was mich interessiert hat. Da habe ich noch zu Hause gewohnt, in meinem Heimatort in Wesel.
Ja.
Und dann bin ich nach Köln gezogen zum Studieren. Und habe erst an der Spoho gewohnt, im Turm.
Habe ich ja auch gewohnt.
Ist schön da, ne?
Stockwerk 15. Welche Blickrichtung?
2. Stockwerk 2.
Oh, das ist nicht so hoch.
Karl-Diem-Weg, der jetzt umbenannt wurde.
Stimmt.
Schon
stimmt.
länger. Jetzt stimmt. ist es, glaube ich.
Okay. Kurze Insider.
Kurzer Insider, genau. Aber also es war sehr schön super. Da. Und dann habe ich angefangen mit Unisport, also mit diesen Unikursen. Und da war ich tatsächlich erst einmal ein bisschen schockiert über das Yoga, was sie da unterrichtet haben, weil ich vom Dorf kommend war so, eben an eher Meditation und Pranayama, also Atemarbeit interessiert. Und dann komme ich nach Köln in diese Unikurse und auf einmal ist so Liegestütze hoch,
ah ja, das war eher
rechts
so
nach vorne, links nach vorne, springen. Okay. Und die Kurse waren natürlich haltlos überfüllt, teilweise bin ich auch nicht reingekommen. Und dann bin ich irgendwann umgezogen in die Südstadt und habe dann da auch weiter Unisportkurse gemacht. Und dann war auf einmal das Gegenteil, dann lag ich auf so Lammfelldecken und habe dann immer eine Position gemacht, hinlegen, ausruhen, nachfühlen. Eine Position gemacht, hinlegen, ausruhen, nachfühlen. Und irgendwie kam ich so auf den Trichter, dass es ganz schön viele verschiedene Definitionen von Yoga gibt.
Da warst du noch nicht so im Thema, dass du das schon alles so gedanklich kanntest.
Nee, ich habe mich theoretisch gar nicht dafür interessiert. Ich habe das wirklich gemacht, weil mich das getriggert hat, weil mich irgendwas so dahingezogen hat. Und ich habe halt immer auch diese Erfahrung gesucht, so was willst du, ne? Gerade bei meinem Studium, ich war auch total unsicher, was ich danach machen sollte. Und war mir überhaupt nicht sicher, wo diese Reise hingeht. Habe ziemlich lange studiert und habe nie darüber nachgedacht, das zu unterrichten. Also ich war eher so, ich habe gedacht, ah, das ist irgendwas, was mich interessiert. Und dann war das auch selbst Unisport, ist ja trotzdem Geld, was du bezahlen musst. Das war verschwindend gering, aber naja, ich meine, ganz so ja auch. Jeder Euro zählt. Und dann habe ich auch oft gedacht, ich kann mir das jetzt nicht leisten, noch so einen Unikurs. Und oft waren die so überfüllt und so eng, dass ich auch gedacht habe, oh, ist unangenehm. Und dann habe ich mir so.
Wieso liegt hier eigentlich einer auf mir drauf? Ein Fuß.
Das ist echt, also es war immer so ein bisschen weird.
Ja, das Bild kennt irgendwie jeder, dass mit bestimmten Kursen irgendwie im Unisport, irgendwie in der kleinen Halle, auf einmal irgendwie 150 Leute irgendwie so, bitte einmal hier im Kreis drehen, geht nicht mehr.
Ja,
so,
ja. Krass. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann mir eine DVD gekauft von Ursula Carwin. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ist das eine Schauspielerin?
Ja.
Diese Blonde, die so ein bisschen so mittelalt.
Ja, so schicki. Und,
Ich habe ein Bild vor Augen.
Die ist Deutsche, aber ist irgendwann in die USA ausgewandert. Und dann, ich glaube, einer ihrer Söhne ist gestorben. Jetzt kommt gefährliches Halbwissen. Einer ihrer Söhne ist gestorben, weil ich glaube, er ist in den Pool gefallen. Niemand hat es gemerkt und dann ist er ertrunken. Und die hatte so eine Art von Turn dadurch und hat halt Yoga für sich entdeckt, auch als Trauerbewältigung und so. Und ich habe mir diese DVD gekauft mit Ralf Bauer als Mit-Yoga.
Hör auf.
Ja, ich habe die noch. Ich kann dir die gleich zeigen. Ich werde die niemals verkaufen. Und die habe ich dann zu Hause geübt, also mit dieser DVD. Und das war das erste Mal, es klingt total absurd, aber dass mich jemand abgeholt hat.
Okay, das heißt, in der Südstadt, wo es ein bisschen ruhiger war im Vergleich zur Uni, das hatte ich auch noch nicht so richtig abgeholt.
Nee, das fand ich strange. Okay. Also das mit dem Stehen hin, ich fand das ganz komisch.
Okay, ah ja.
Nee, das hat mich noch weniger abgeholt als an der Spoho, wo es so
gepowert
wurde. Power-Yoga, ja. Aber die DVD von Ursula Carwin hieß auch Power-Yoga. Aber irgendwie mit der Musik, es war so ein bisschen so chillt, Elektro und so ein bisschen so indische Gesänge im Hintergrund und das war das erste Mal, dass ich dachte, oh, und ich habe die wirklich exzessiv durchgeübt, das ist immer die gleiche, also, das ist ja ein DVD, ne? Das ist immer die gleiche Sequenz. Und ich
weil es auch kein Netflix gab damals.
Da es gab noch nichts damals, also in meiner Erinnerung.
Es gab keine Filme, gar nichts, nur Ursula Carwin.
2003, 2004, so.
Also das war interessanterweise dann tatsächlich dein Einstieg in die Yoga-Welt.
Ja, wo ich richtig gemerkt habe, dass ich blind dabei geblieben war. Ich habe die DVD tatsächlich täglich geübt.
Ach, krass.
Und dann kam eine lange Zeit, wo das immer gelaufen ist. Und ich habe, ich habe auf Magister studiert damals an der Uni in Köln und habe immer nebenbei im Journalismus gearbeitet und habe immer damit quasi nebenbei mein Geld verdient und auf der anderen Seite halt Yoga immer nur gemacht. Und das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, Yoga zu unterrichten, das war 2008, da bin ich nach New York geflogen und habe da fürs ZDF gearbeitet. Und da habe ich das erste Mal, es war total, also es klingt wie so ein Turning Point, natürlich war es in dem Moment nicht so, das klingt immer nur rückblickend so. Ich habe das war 2008, Ende 2008, Oktober und ich bin da hingeflogen und dachte so, geil, fürs ZDF arbeiten. Ich war total so, wow, super, als Freie, genau, in New York,
die
Freiheit kommt. Und dann war es aber total abgefahren, weil die Wall Street damals zusammengebrochen ist, also die Finanzkrise da losbrach und ich jeden Tag nur bei der Deutschen Bank war und irgendwelche echt abgefahrenen Interviews gemacht habe, wo Zahlen vorkamen, wo ich dachte, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mir das, also ich konnte mir diese Zahlen gar nicht vorstellen, aber total viel Leidensgeschichten immer erzählen musste. Also ich war Producerin, also ich hatte quasi geschrieben diese Stories und dann dachte ich, boah, und dann gleichzeitig war Obama-Wahlkampf und es war so, diese Hope-Nummer, dieses Politik ist auch emotional und kann auch Leute mitnehmen. Und dann als dritte Komponente bin ich halt in so ein Yoga-Studio reingefallen, was ich damals immer schon im Internet gegoogelt habe, wo eben meine dann Lehrerin Sharon Gannon das gegründet hat. Und die ist so eine 70er Jahren auch Animal Activist gewesen und hat sich für Tiere eingesetzt und bei PETA mitgearbeitet und hat halt viel dafür gearbeitet, dass Yoga off the mat stattfindet. Also nicht nur, du gehst da 90 Minuten ins Yoga, da kommst du raus und dann arbeitest du wie verrückt weiter.
Okay.
Punkt. Und ich glaube, das hat mich dann gecatcht, also dass ich gemerkt habe, oh, es könnte ja noch eine viel größere Auswirkung haben.
So ein bisschen auf, wie ein Lebensstil ist vielleicht übertrieben, aber das ist halt ja, wie du sagst, dass man es mit aus dem Raum nimmt.
Dass man es mit aus dem Raum nimmt und dass man wirklich etwas verändern kann. Und so bescheuert das klingt, aber ich glaube, als Journalistin hat man auch immer diesen Anspruch, weil du irgendwie, also zumindest wenn du Geschichten erzählst, ich will immer Geschichten erzählen, natürlich, wenn wir es nicht, die Leute mitnehmen oder die Leute beeinflussen und zum Nachdenken anregen. Und das habe ich dann irgendwie in New York gemerkt, dass ich das mit Yoga auch kann, beziehungsweise vielleicht genauso gut. Und da habe ich irgendwie die Entscheidung getroffen, ich werde Yoga-Lehrerin, ich unterrichte es jetzt.
Aber wie will man die Leute quasi, oder wie will man die Geschichte erzählen, wenn man Yoga betreibt? In der Art, wie man seine Haltung präsentiert, oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja eher was Passives, ne? Wenn man so ein bisschen, ich stelle es mir so ein bisschen so vor, dass man durchs Yoga ausgeglichener durchs Leben geht und eher vielleicht ein bisschen zurücknehmender ist, bewusster lebt, aber weniger aktiv die Leute auf irgendwas hinweist. Also wie könnte man sie beeinflussen?
Unterbewusst.
Ja?
Naja.
Dass sie denken so, hey, der ist so entspannt irgendwie, der geht, ja.
Indem man sie in einen Trance-Zustand versetzt und dann. Nee, es ist eher so, also ich denke auch, also ne, nochmal zurück zu dem, was ich vorher auch gesagt habe, dass missionarisch nicht funktioniert und das ist auch ein großer Nachteil an bestimmten Yoga-Stilen ist, dass sie eben versuchen, einem einzureden, dass man ein besserer Mensch ist, wenn man eben keine Tiere isst oder weniger Müll produziert. Wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, wie sinnvoll das natürlich ist, das zu tun, aber dieses mit der Keule drauf und wir sind besser und so, das ist natürlich, das hat noch nie richtig viel gebracht. Aber du kannst natürlich innerhalb deiner Stunden, wenn du die gestaltest, Themen vorgeben oder Themen aufnehmen. Mhm. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum ich nach einer Zeit, und ich habe ja schon sehr lange dann halt auch in Studios unterrichtet, mehr auf Einzelarbeit oder mehr auf Gruppenarbeit gehen wollte, die kleinere Gruppen sind. Und wo ich wirklich auch, Steffi Grube, glaube, dass wenn du sehr, sehr lange Yoga unterrichtest und merkst auch, dass du bestimmt, du lernst Leute kennen, du merkst, wie Yoga auch in deren Leben eine Rolle spielt, dass du auch daran interessiert bist, dieses Lehrerin-Schüler-Verhältnis aufzubrechen. Du bist gar nicht mehr so sehr daran interessiert, jede Woche, jede Stunde da vorne zu sitzen und die anderen hören dir einfach nur zu, sondern irgendwann willst du auch eine Art von Austausch kreieren und du möchtest mehr mit den Leuten in Kommunikation kommen und dafür funktioniert es ganz gut, wenn du, sagen wir mal, als Ausgangspunkt Leute kennenlernst, mit denen reden kannst und dann kannst du natürlich auch sagen, was kannst du für Raum geben für deren Geschichten, sodass es gar nicht so manipulatorisch, wie ich so scherzhaft gesagt habe, ist, sondern eher diese Fragen, die wir eigentlich alle im Kopf haben, so was mache ich denn in der Zeit, in der die mir zur Verfügung steht, was mache ich denn hier mit meinem Leben, wo will ich denn hin? So, dass du vielleicht einen Raum hast, nicht alleine mit dir auszumachen, sondern einen Raum mit anderen Menschen, wo du genau über diese Fragen, über die man sonst so selten redet, es sei denn in einer Beziehung oder in der Familie, auch mit anderen, vielleicht fremden Leuten in der Gruppe reden kannst.
Weißt du schon, wo du hin willst?
Nee. Also ich glaube, dass also ich habe ganz stark gemerkt, dass diese Art von kleinen Gruppenarbeiten etwas ist, womit ich auf ganz krasse Resonanz stoße.
Wie klein sind denn die Gruppen?
Das ist ja unterschiedlich. Natürlich mit zunehmendem Erfolg werden die jetzt auch wieder größer. Aber das ist jetzt ein Rat, womit ich mich natürlich auch auseinandersetze. Aber wir sagen immer, bei so Women's Circles zum Beispiel ist 15 die maximale Größe, weil ich so einen Raum geben möchte, wo jede auch etwas sagen kann. Und dann ist 15 Schluss, also größer macht irgendwie nicht Sinn.
Aber dann so zum Verhältnis, weil ich das nicht genau weiß, was ist denn so eine Durchschnittsgröße von so einem normalen Yogakurs?
Sehr
unterschiedlich. Ich dachte jetzt nämlich auch, es wären so 15.
Ja, es kommt drauf an. Also ich habe zum Beispiel einen Kurs, der ist sonntags um 12 in einem größeren Yoga-Studio und dann kommen halt auch gut 40 okay. Leute. Okay. Und das, aber verstehe. Wie gesagt, das, ich liebe das genauso.
Ja, ich weiß.
Dieses Massenunterrichten genau. ist auch richtig cool und es kommt auch eine Stimmung auf, die du in der kleinen Gruppe natürlich nicht hast. Also ich, das würde ich auch vermissen, wenn es ja. das nicht gäbe. Es ist ein großer Luxus, dass ich jetzt eben mir auch diese andere Sparte aufbauen konnte, in der ich halt eher mit kleineren Gruppen arbeite. Und im Yoga-Bereich, also wenn ich kleinere Gruppen unterrichte, dann kann man natürlich auch genauer an Ausrichtungen üben oder auch nochmal gucken. Ich meine, in so einer großen Masse geht man unter, das wollen viele auch.
Ja, also, klar, ja, klar.
Zum Beispiel, das ja, könnte klar. auch was sein, was mir ein Freund, eine Freundin erzählt.
Klar.
Ich will keine große Beachtung.
Sollen wir nicht die ganze Zeit auf den Unterschenkel gucken?
Richtig. Ja, dann kann das natürlich auch etwas sein, wo du deine Ruhe findest, weil du eben nicht beachtet wirst, was auch gut sein kann, ne? Was weiß ich, was du in deinem Leben sonst so machst. Vielleicht guckt dir die ganze Zeit schon jemand auf die Finger oder
ja,
sitzt im Großraumbüro und denkst, ja. ey, ich möchte nicht.
Ja, klar, ne? So. Nee, kann ich auch verstehen.
Aber auf der anderen Seite, was ich unglaublich interessant finde, ist eben auch dieses Arbeiten in kleineren Gruppen, wo man genau hinschauen kann und genau irgendwie korrigieren, in Anführungsstrichen, verbessern.
Und jetzt, adjusten. Du hast vorhin gesagt, genau nämlich 10 Jahre unterrichtest du jetzt. Mhm. Wie viel Teil deines Berufslebens nimmt das ein? Machst du 100% Yoga oder machst du noch andere Sachen?
Ich mache immer noch Journalismus.
Ja, aber so anteilig?
Ich würde sagen, im Moment 70-30. Also 70% Yoga und 30% Journalismus. Und das ist aber auch immer das Interessante, weil das immer switcht. Also als ich zum Beispiel nach New York gegangen bin und für ZDF gearbeitet habe, da habe ich ja gedacht, das ist es jetzt, das ist ja der Turning Point, jetzt werde ich Fernsehen machen und ja. jetzt bleibe ich da und das wird jetzt großartig. Und das ist genau das Gegenteil passiert, dass ich wiedergekommen bin und auf einmal wollte ich nur noch Yoga machen und Yoga unterrichten. Und dann kommt es immer wieder, dann bin ich nach Bremen gegangen und habe dann Volo gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt nur noch Journalismus, ich mache jetzt kein Yoga mehr. Und dann
lass mich raten, wie es weiterging.
Ja.
Dann kam Yoga.
Ja, dann habe ich halt Leute angerufen, die mich halt kannten aus Köln und haben gesagt, hey, willst du nicht bei uns im Studio unterrichten? Wir machen dir einen Slot frei, egal wann. Und dann habe ich neben meines Volos, was ja auch zeitintensiv ist, abends dann noch unterrichtet, ne, am Wochenende noch unterrichtet, weil es irgendwie so dazu gehört. So, ich glaube, die Prozentzahl verändert sich immer wieder, aber das eine geht nicht ohne das andere und umgekehrt.
Okay. Und wie viele Stunden zusammengezählt Unterricht als auch das, was du privat an Übungen vielleicht machst, auf wie viele Stunden Yoga kommst du so in der Woche? Kann man das sagen?
Ja, also ja, doch, das kann man ganz gut sagen. Ich bin jetzt in einer sehr luxuriösen Position, dadurch, dass ich schon so lange Yoga unterrichte und Köln jetzt nicht so riesig ist das, ne? So, ich relativ wenig unterrichte. Also ich unterrichte 6 Stunden in der Woche.
Also luxuriös heißt, weil du es aus Geldgründen nicht mehr machen musst?
Ja.
Okay.
Ja. Und habe dann noch Privates, also Privatstunden, wo Leute zu mir kommen. Und also 6 Stunden die Woche. Und dann aber mein eigener Anteil ist sehr viel größer. Also ich übe jeden Tag, ich sag mal so mindestens 30 Minuten Yoga, oft 90, kommt immer ganz drauf an. Und dann gibt es noch Sachen, die du vielleicht auf jeden Fall in die Yogaschiene packen würdest, wie als ich meditiere viel und schreibe viel, also reflektorische Sachen, die dann aber manchmal auch so einen Zugang in den Journalismus schon rübergehen. Ich beschäftige mich viel mit so Konzepten und Ideen und wie ich das einbauen kann in meine Stunden.
Ja, interessant. Ja, dann kommst du ja, ich hatte jetzt mal nur so ans Körperliche gedacht, wobei man das ja beim Yoga gar nicht so trennt. Ne?
Ja.
Aber überspitzt werden ist ja auf jeden Fall schon mal 20, 25 Stunden die Woche.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Was mir auffällt so generell beim Thema, nicht nur beim Thema Yoga, sondern jeder, der irgendwie jetzt Leute haben will, die mit ihm arbeiten oder Kunden oder Leute, mit denen man in dem Fall Yoga macht. Du bist ja auch sozusagen auf Instagram aktiv oder generell medial aktiv. Du hast eine eigene Webseite, wie gesagt. Sind Bilder von dir auch bei Übungen? Mhm. Wer macht die Bilder? Weil Selfie wird schwierig bei manchen Übungen so, ne? Wie arbeitest du da? Wie machst du das?
Also manchmal zwinge ich Leute.
Postbote.
Es gibt so eine ganze Kategorie, die heißt So Boyfriends from Instagram Girls.
Ja, da musste ich gerade dran denken, weil genau, die haben immer so irgendeinen Lakaien dabei. So,
ja,
ne?
Das also ist mein total Ex-Freund kurios. Musste auch viele, viele Fotos machen. Es kam zur Trennung. Er hat irgendwann keinen Bock mehr. Und ich mache viele, tatsächlich sind viele mit Selbstauslöser.
Okay.
Und dann ist es natürlich so, dass ich einen großen Freundeskreis an Yoga-Lehrerinnen habe, die auch Fotos brauchen und dann fotografieren wir uns gegenseitig oder machen zusammen Stories mit meiner Geschäftspartnerin, mit der Dani zum Beispiel. Geschäftspartnerin, mit Freundin und Geschäftspartnerin, ja. Das klingt immer so sehr abgeklärt. machen wir auch zusammen Videos und ja, das ist, es gehört so ein bisschen dazu. Also ich hatte am Anfang, was ist der Anfang? Vor 6 Jahren oder so, als das so aufkam, du brauchst eine Homepage, du brauchst eine Facebook-Seite, du brauchst einen Instagram-Account, hatte ich ein paar Probleme damit, weil ich dachte, es ist jetzt so nicht credible im Journalismus, ne? Dann sehen dich halt Leute in engen Leggings.
Ja, wobei, ja, kommt drauf an, wenn sie dich kennen, vielleicht, der Name ist jetzt nicht, gibt es vielleicht noch eine Steffi Grobe?
Ach so, nee, ja.
geht noch so, aber kann verstehen, was du meinst. Ja. Genau, will man nicht direkt eben zeigen, dass man irgendwie auch hier in der Leggings durch die Wohnung turnt. So, ne?
Ja, vor allen Dingen, also noch mehr sind das auch Kollegen, die dann einfach, ich meine, Journalismus ist ja auch nicht immer, ist ja auch oft ein hartes Feld, ne?
Ja.
Die damit halt spielen oder dich blöd darstellen lassen oder. Das passiert mir immer wieder. Das passiert mir sogar jetzt noch, aber ich muss dazu sagen, dass dadurch, dass jetzt jeder und jede irgendwie so ein Bild von Yoga hat, das weniger geworden ist, viel, viel weniger und ich viel weniger Bedenken habe, diese Schiene auch zu verbinden. Ich habe auch deswegen 2 Pages. Ich habe eine journalistische und eine Yoga-Page und ich hoffe, dass ich das irgendwann schaffe, die beide zusammenzubringen und dass es okay ist.
Das ist die hohe Kunst.
Ja, ja.
Witzig. Ja, weil wir es jetzt gesagt haben, vielleicht kannst du die Seite, die hat ja auch einen Namen, einen ganz, ganz netten Namen.
Die heißt Stay Close to Your Practice.
Genau, kannst du vielleicht nochmal was zu sagen, weil der Name ist ja irgendwie auch dann irgendwie so ein Programm oder so ein Wunsch an die Leute, die mit dir arbeiten.
Ja, es ist halt das oft verschriene Wort Authentizität.
Ja.
Nämlich das oder Practice What You Preach.
Ja.
Dass es uns, glaube ich, ganz, ganz leicht fällt, das auszudrücken, was man gerne sich selber wünscht, Ehrlichkeit und ja, den anderen gut zu behandeln, freundlich zu sein und so weiter und so fort. Aber es passiert total oft, dass jemand auf der Matte ist, das selbstverständlich und alle sind, ne, wenn du Partnerübungen ansagst, zum größten Teil nett zueinander und die Stimmung ist gut, aber man braucht dann nur danach in die Umkleide gehen und du merkst, dass ich muss schnell raus und rempel an und das ist jetzt übertrieben, ne? Aber du weißt, was ich meine, dass ganz schnell dieser Gedanke, dass wir sind eine Community, das ist ein safer Raum, geht dann wieder verloren und spätestens, wenn du im Auto sitzt, hupst du wild durch die Gegend und fährst, falls so ein Fahrradfahrer um, weil die Yoga-Lehrerin doch 5 Minuten überzogen hat und jetzt kommst du zu spät zu deinem Kind und so, ne? Also ich habe das, wie gesagt, wieder aus einer sehr luxuriösen Position, aber dadurch, dass ich so sehr lange übe, ist das eines meiner Main-Ziele, nämlich eben das runter von der Matte zu holen. Das hat mich ja auch direkt, das war ja das, was mich eigentlich dazu gebracht hat, zu unterrichten. Ich möchte halt nicht so einen Fake-Raum kreieren, wo die Leute halt innerhalb des Raumes okay sind, sondern auch darüber hinaus.
Okay. Was gibt's denn was, weil dieses Ruhe, dieses ein bisschen Ausgeglichene oder mit sich im Reinen sein, wo du das nicht bist, wo du denn sagst, keine Ahnung, wie du halt eben sagst, ich hupe im Auto wie verrückt oder ich, keine Ahnung, vermöbel irgendeinen, ich raste aus, wo du irgendwie die Fassung verlierst?
Ja, ich bin eine super schlechte Fahrradfahrerin.
Eine, die schimpft?
Nee, ich schimpf nicht, aber ich fahre so ganz, wie soll ich sagen, unüberlegt oder bin so, fahre oft, das darf ich jetzt überhaupt nicht im Radio sagen, ne? Weil rot war die Ampel oder so und dann
gibt's. Wie jeder fährt rot über die Ampel.
Ja, das ist okay.
Außerdem ist es kein Radio. Ach, hier darfst du alles sagen, es ist mega krass. Hier darfst du alles sagen.
Man kann mich überhaupt nicht
zur
Rechenschaft ziehen.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, und dann passiert mir das total oft, wenn dann mich jemand ankackt und zu Recht, ne? Also
so, hey, warum darfst du nicht?
Ja, weil ein Auto wirklich abbiegen wollte und grün hatte und ich hatte rot und bin rübergefahren oder so, dass ich so. Ich komme in so eine Art Gedankenkreislauf, den ich dann natürlich beobachte, aber wo ich so total schuldzuweisend bin und dann immer denke, was für der Welt leben wir hier eigentlich? Da ist doch klar, dass der irgendwie auf mich achten muss und so weiter und so fort. Und ich hatte auch schon total oft Fahrradunfälle, was jetzt wahrscheinlich auch mehr über meine Kunst des Fahrradfahrens aussagt. Und dann ist das auch immer so, dass ich dann halt, also es liegt ja auch oft dann tatsächlich im wesentlichen Fall an den Autofahrern, die dann irgendwas gemacht haben, das mich zu Fall gebracht hat, aber wo ich dann in den Momenten dann auch so ein bisschen so selbstmitleidisch und heulerisch bin und denke so, die Welt ist schlecht und was, ich möchte raus aus der Großstadt, ich möchte irgendwo ins Dorf leben und da ist alles viel besser. Aber ja, das kann ich mit so einem zwinkernden Auge dann auch spätestens eine Stunde später abtun als.
Ja, also ja, würdest du dich schon eher als gelassen definieren?
Gelassen, beziehungsweise ich glaube, ich merke mittlerweile, es war ja auch nicht immer so, ich merke mittlerweile sehr stark, wenn sich etwas mehr in meinem Kopf abspielt als in der Realität. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich sehr, sehr, sehr stark merke, wenn ich auch mit anderen Leuten rede, ob die wirklich bei mir sind oder ob die irgendwo anders sind bei ihrer Story. Und das versuche ich bei mir immer wieder halt zu erkennen. Ist das jetzt wirklich so oder denke ich das einfach nur, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe in meiner Vergangenheit mit Autofahrern? Und bin ich vielleicht, ist es ein Vorurteil, was ich jetzt nur bestätigt sehe? Also das, ja. Und ich glaube, in meinem Fall ist es auch so, dass ich früher, wenn ich so 15 Jahre zurückgucke, ich eher halt sehr unsicher war. Also, dass ich mich oft nicht getraut habe, in der Öffentlichkeit was zu sagen.
Gut, geht wahrscheinlich den meisten so.
Geht den meisten so, ja. Und da ist Yoga auch etwas, wo ich mit gelernt habe, umzugehen. Wenn mir wirklich etwas wichtig ist, dann musst du sagen, die Leute können deine Gedanken nicht lesen. Und dann dieses typische, wahrscheinlich Frauengespräch. Aber dann habe ich doch das und das gemacht und das war doch klar, dass ich damit meinte, das. So ist halt gar nicht klar, ne? Natürlich nicht. Und wenn ich etwas haben möchte, dann muss ich das sagen. Und wenn ich etwas nicht haben möchte, dann muss ich das auch sagen. Und das ist etwas, was ich sehr stark gemerkt habe, wo unsere Kultur, unsere westliche Kultur auch oft nicht hilft, sondern die geht oft über in dieses sich aufregen.
Auf jeden Fall. Gerade im Straßenverkehr, alter Vater.
Im Straßenverkehr, aber auch im Internet. Und so, das ist dann so, aber das kommt ja überhaupt nicht da an, wo es hingehört. Ne? So, und wie kann ich vielleicht auch, wenn mich wirklich etwas stört, den richtigen Adressat oder die richtige Adressatin finden und dann wirklich meinen Unmut da rauslassen und nicht an Stellen, wo es überhaupt nicht hingehört.
Also dieses Impulsive dann, ne? Das ist nicht unbedingt Zeit richtig, dass man den richtigen Augenblick erlebt. Ja, wir neigen uns dem Ende, obwohl ich noch ewig weiter plauschen könnte. Aber ich habe noch zwei ganz massiv krasse Fragen. Nee, Quatsch. Die eine, die mich interessiert, was wir irgendwie so gemeinsam bejaht haben, dass es immer mehr Leute gibt, die Yoga machen und das betreiben, offensichtlich auch Gefallen daran haben, sonst würden es wahrscheinlich nicht mehr werden. Was erlebst du sozusagen jetzt in deiner freien Tätigkeit oder möglicherweise auch als Lehrerin in der Schule? Gibt es auch Kritik sagt ihr ja nicht, aber gibt es sozusagen Feedback, was ihr nicht als positiv einstuft, wo ihr sagt, okay, was stört die Leute? Was wollen die gerne noch anders haben? Woran müsstet ihr arbeiten?
Ja, eine Sache, die immer wieder angesprochen ist oder wird, ist natürlich, dass verschwindend geringe Anzahl von Männern Yoga macht. Und da gibt es viele Bewegungen. Es gibt ja von den Yoga-Punks so eine Yoga-Hooligan-Gruppe und die heißen nur so. Die machen auch Yoga, die haben nur die Namen.
Die sprechen sich an beim Yoga mit irgendwelchen
Namen. Nein, die machen ganz normal Yoga, die haben nur einen nur Namen. Und so eine feste Gruppe, genau.
Okay.
Und es gibt da auch so eine Männer-Yoga-Bewegung. Ich bezweifle, dass das dass jetzt das Ziel ist. Worüber ich mir oft Gedanken gemacht habe, ist natürlich, wie ist so ein Studio aufgebaut? Also wie fühlen sich dann einfach vielleicht Männer abgeholt? Weil wenn es, ich sage jetzt mal sehr übertrieben, goldene Wände hat und viel Bling-Bling und so, na gut, vielleicht dann doch. Aber vielleicht ist das upturned und vielleicht ist der Weg auch, ich denke eher, dass der Weg in die Zukunft noch mehr Breite aufzeigen wird. Also es wird noch ein breiteres Angebot geben an Yoga-Kursen und an verschiedenen Richtungen. Und da vielleicht auch eine Atmosphäre zu schaffen, in der Männer sich vielleicht mehr wohlfühlen, wobei das auch in meinen regulären Kursen halt immer mehr wird. Das halt.
Aber ist es denn so wichtig, dass sozusagen, oder fühlt man sich als Frau unwohl, wenn im Kurs fast nur Frauen sind? Sonst könnte man doch sagen, ist doch eigentlich egal. Also ich bin doch eher bei mir in dem Moment.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube für die da gibt es zwei verschiedene, da gibt es zwei Anmerkungen dazu. Die eine ist diese Women's Circle, die ich eingeführt habe mit einer Freundin zusammen. Da ist es ja zum Beispiel so, dass wir nur Frauen haben, um bestimmte Geschichten zu teilen, in denen man sich sicher fühlt.
Das ist ja nachvollziehbar, genau.
Genau, und da war das tatsächlich so, dass ich das mal geöffnet habe für einen Freund von mir, weil ich das mal in so einem ganz kleinen Raum gemacht habe. Und ich dachte, es wäre einfach kein Problem, weil viele den auch kannten und so. Und der super smooth ist. Und dann haben sich aber die Frauen danach tatsächlich nicht beschwert, aber haben gesagt, hey, war anders,
klar.
Ja. So, also, und ich glaube, dass das ja eher im Yoga auch oft das Ding ist, dass nicht nur Frauen da sind, sondern es sind zwei, drei Männer. Und es schafft natürlich eine gewisse Art von Atmosphäre. Aber ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass das, dass es eine Art von Ziel ist, mehr Männer reinzubringen, wäre einfach nur, dass es einfach ein gerechteres, in Anführungsstrichen, gleicheres Abbild ist von dem, was ich vielleicht auf anderen Bereichen finde. Ich glaube, es würde ein bisschen andere Stimmung reinbringen. Zusätzlich denke ich immer an meine männlichen Freunde, die halt sagen, boah, ich würde voll gern Yoga machen, da fühle ich mich unwohl, da fühle ich mich unwohl, da fühle ich mich unwohl. Dann denke ich so, okay, vielleicht bedarf es noch anderer Plätze. Und oft, was die stört, ist halt Farben, Symbolik, ja, sowas.
Interessant.
Ja, aber wie du schon sagst, natürlich ist das total, also mich stört das nicht, wenn ich in einen Kurs gehe und dann sind da 80 Frauen.
Ja, ich habe gerade überlegt, also genau, ob es irgendwie eine Rolle spielt, ob man dann denkt so, ja, man wäre gern so ein bisschen gemischt oder keine Ahnung, wenn es jetzt ganz viele Frauen sind, man ist Mann, gucken die mich vielleicht an, weil ich jetzt das andere Geschlecht bin oder umgekehrt, ne?
Ja, als Typ ist es, glaube ich, schon teilweise weird. Also ich habe mehrere Freunde, die Yoga machen, die dann schon sagen so, also die dann so Scherze darüber machen so, ne?
Die gehen nur deshalb zum Yoga, weil da die ganzen Frauen sind.
Oder das.
Interessant.
Jetzt bist du doch, jetzt denkst du nochmal drüber nach.
Denk ich nochmal drüber nach. Ja, aber weil du, genau, du sagst es so an Beschwerden oder wie nennt ihr es?
Nee, also das, diese Adjustments, das sind Verbesserungen am Körper. Ah. Also wenn jemand in der Position falsch steht, dann sage ich nicht, ich korrigiere dich, sondern ich gebe dir ein Adjustment.
Ja.
Also ich gebe dir einen kleinen Hinweis, in welche Richtung es gehen könnte.
Das ist ja ausgetüftelt.
Also du machst nichts falsch, sondern ich zeige dir, wie etwas einfacher und gesunder sein kann.
Ich dachte so ein bisschen so bei dem Feedback auch so, dass die dann sagen, zu rough irgendwie das Yoga oder das, ich fand es zu anstrengend oder ich habe Schmerzen beziehungsweise mir war es zu lasch oder mir ist zu kalt, was ist das, irgendein komischer Raum oder sind das wirklich immer so vereinzelt, weil klar, die Leute haben immer irgendwelche Einzelmeinungen, die man so nicht, also so, was du jetzt sagtest mit den wenigen Männern ist eigentlich eher so was häufiger als Thema kommt, während die anderen so unter ferner liefen, so einzelmäßig Feedback.
Nee, man kriegt schon viel negatives Feedback.
Ja.
Also, das liegt aber, glaube ich, einfach daran, dass das, was wir schon gesagt haben, irgendwas ist immer. Also ich sage ganz oft, irgendwas ist immer.
Ja, irgendwas ist auch immer.
Also ich habe, als ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten, war ich 24. Und dann kommt da so ein junges Mädel rein und dann, also wo ich immer auf Wände gestoßen bin zum Beispiel, als ich angefangen habe zu unterrichten, waren halt ältere Frauen, die dann mich belehren wollten, also die mir in irgendeiner Art und Weise zu verstehen gegeben haben, dass ich das noch nicht kann, weil ich sehe dann auch noch, ich sah auch noch jünger aus, als ich bin. Und dann zum Beispiel während des Unterrichts laut gesagt haben, Entschuldigung, die Musik ist zu laut. Okay. Oder, hier zieht es.
Oh, nervig.
Oder ich habe eine Partnerübung angesagt und die sind rausgegangen. Also so.
Ja. So mobbingartige
Struktur. Ja, das passiert auf jeden Fall. Aber ich bilde ja auch mit aus und ich sage immer den neuen Lehrern und Lehrerinnen, ey, gar nicht irgendwie den Raum dafür geben, weil das Problem ist, und natürlich, das hat man ja alles früher selbst mitgemacht, wenn du die Musik runterdrehst, dann ist das nächste Mal noch was, ne? Und wenn du das auch noch machst, dann ist dann wieder etwas. Also damit hast du ja bestätigt, dass die andere Person recht hatte, sich zu beschweren. Und ja, ich sage dann immer, irgendwas ist immer und gehe dann gar nicht drauf ein. Aber das ist auch eine Form von Autorität, die man dann irgendwie lernen muss. Aber ja, also das war, und Raum zu kalt, ey, klar, tausendmal schon gehört.
Zu heiß, zu kalt.
Zu heiß, zu kalt, ja, ist, ja, klar, auf jeden Fall.
Jetzt habe ich meine letzte Frage eigentlich vergessen.
Ja.
Aber grundsätzlich, so als kleinen Abschluss vielleicht, kurz nochmal aus deiner Sicht die Gründe, warum du Yoga empfehlen würdest, so, ne? Warum soll einer Yoga machen, wenn er es bis jetzt noch nicht ausprobiert hat?
Also ich glaube, dass es, wenn man mal darüber nachgedacht hat, es auszuprobieren, sagen wir so, dann würde ich es einfach mal machen. Und wie wir schon gesagt haben über dieses, es kann ja auch sein, dass du schon anders irgendwie gefunden hast, eine Art von Hobby oder Ausgleich, wie du es genannt hast. Aber irgendeine Form, die du findest, um dich für eine Zeit zurückzunehmen, um Zeit für dich zu haben oder Raum für dich zu kreieren. Und das kann Yoga bieten. Und wenn du zum Beispiel merkst, dass du im Alltag unzufrieden bist mit etwas und aber auch nicht weißt, was es ist, das ist ja so der Klassiker, du läufst durch den Tag und du bist so ein bisschen so, dann ist das ein Anzeichen, dass man vielleicht sich etwas suchen könnte. Ein anderes Anzeichen, was ich auch immer sage, ist diese Daueraggressivität. Ich kenne es auch von mir, nur ne, dieses Beispiel auch an der Supermarktkasse. Du stehst dann auf einmal und denkst so, scheiße, warum ist diese fucking
Kasse
Verkäuferin
hier
so? Und ich stehe immer an der Kasse, die am längsten ist und dann so dich hochsteigerst. Und da ist etwas, was man wirklich mit Yoga beobachten kann und einfach auch Ich meine, das ist ja schon längst medizinisch nachgewiesen, was für ein, gerade wenn du in der Großstadt lebst, was für ein Geräusch und hohen Nervenpegel du einfach hast durch dieses ständige Triggern. Und da glaube ich schon, dass irgendeine Form von Gegenbewegung ganz gut ist und ganz gut tut, weil es dir einfach Raum auch gibt, nachzudenken, willst du das die nächsten 50 Jahre so weitermachen oder?
Ich finde es ganz gut, dass du es bescheiden irgendwie so so wenig übergriffig anmaßend formulierst irgendwie. So, es ist ja immer noch so frei für jeden selbst, dass es mal ausprobieren kann.
Ja.
Jetzt ist mir auch meine Frage wieder eingefallen.
Okay.
Das Thema, weil du eben sagtest, man kommt dazu, beim Yoga auch über Sachen nachzudenken, auch über möglicherweise neue Sachen, über sich selbst. Man hat irgendwie die Ruhe fürs Denken. Andererseits gibt es auch immer dieses Thema bei der Meditation, dass man in dem Moment gar nichts denkt. Verwechsel ich dann irgendwas oder ist es nicht direkt deckungsgleich?
Nee, ist nicht deckungsgleich. Ja. Aber es ist durchaus so, dass du... Also das Ziel der Meditation ist, dass du einen Zustand erreichst, in dem du nicht in den Gedanken bist. Und es ist ja so, dass wir eigentlich immer in unseren Gedanken sind, das ist unser Normalzustand. Gerade wenn nichts passiert, dann haben wir so Kopfkino und alle möglichen Arten von Gedanken. Und in der Meditation versuchst du erst einmal durch Konzentration, zum Beispiel du konzentrierst dich auf den Atem oder konzentrierst dich auf eine Körperstelle, die Konzentration zu bündeln, sodass immer wenn du merkst, oh, ich bin schon wieder in meinen Gedanken, komm zurück zum Bündeln. Und der Klassiker zum Beispiel, du kannst deinen Atem beobachten, einfach wie der durch die Nase reingeht und raus. Ja. Und immer wenn du wegwanderst, holst du dich zurück. Aber dieses Wegwandern, trotzdem beobachtest du, wohin du wanderst. Ohne Beurteilung. Aber du guckst ja einfach so, oh, wohin bin ich? Und oft sind das ja die gleichen Abläufe. Manchmal, wenn dich etwas beschäftigt, sagen wir mal, dein Freund, deine Freundin hat Schluss gemacht, kommst du ja gar nicht drum rum, immer daran zu denken. Dann bist du das sehr offensichtlich, dann bist du in so einem Kreislauf. Aber auch wenn nichts ist, sind das vielleicht immer Listen, die dir einfallen. Oder Erinnerung oder. Und dadurch bekommst du so ein besseres Bild, wo du immer hinwanderst. Und manchmal ist es so, dass selbst wenn du wirklich versuchst, dich zu konzentrieren, du es nicht schaffst. Also ne, es ist so ein Stream of Consciousness in deinem Kopf und du wirst immer wieder weggetragen. Und aber das kann dir natürlich auch helfen, indem du einfach in deinen Gedanken bist und manchmal Beraterin, mit der ich arbeite, Lacey Phillips, die nennt das Pings. Also du bekommst dann so eine Art von Idee auf einmal. Du denkst, ah ja, genau, ich könnte doch auch das und das machen. Oder, hey, mein Chef, der hat ja genau die gleichen Verhaltensmuster wie der Chef von davor. Und hey, der hat genau die gleichen so zum Beispiel. Ne? Und auf einmal erkennst du halt irgendwelche Muster. Und dadurch kannst du dann wirklich real etwas ändern. Aber ja, richtig, also der Zustand der Meditation ist wirklich eine Form von Gedankenlosigkeit. Eine Form von kein Bewusstsein haben. Also in den Yoga-Texten wird das so beschrieben, dass du eine Form von, also du hast ja quasi die Zustände, du bist wach, du schläfst. Wenn du schläfst, kannst du träumen oder du bist im Tiefschlaf. Und wenn du wach bist, hoffentlich kannst du dich an alles erinnern. Wenn du träumst, kannst du dich manchmal an was erinnern, aber du merkst, du bist immer noch du. Ne? Mm. Aber Tiefschlaf.
Nothing.
Und die Yogis beschreiben das in den Texten so, dass du quasi im tiefen Schlaf bist, also in diesem Zustand, wo es auch kein Ego gibt, kein Ich gibt, aber du bist trotzdem total wach. Du bist trotzdem total da. Das können wir uns nicht vorstellen, weil wir vielleicht noch nie waren. Aber
genau, also es ist ja bekanntermaßen auch nicht leicht, das zu lernen. Von daher ist es wahrscheinlich auch eher der zweite Schritt, ne, und nicht der erste. Also wenn man im Yoga anfängt und dann irgendwie zwei Stunden später erwartet, dass man irgendwie der absolute Meister
Plus, ich glaube, also das so ein bisschen kennen wir es ja doch, dieser Zustand des absoluten Daseins. Wir kennen das ja, wenn uns was total Großartiges passiert. Und irgendwie, wir sehen so einen fantastischen Sonnenuntergang. Oder du stehst auf dem Berg, du bist da hochgeklettert und guckst so runter. Diesen Moment, wo wir wirklich so, wow. Und du bist frisch verliebt und du bist so.
Intensives Erleben.
Ja. Also, ja. Und du bist so ein bisschen unwichtiger. Das Erlebnis steht im Vordergrund, ne? Und du denkst nicht schon wieder so, oh, ich, was muss ich jetzt machen?
Ja, richtig.
So, und das, also so ein bisschen kennen wir es.
Okay.
Aber dann ist oft so weg. Ja.
Ja, Steffi, vielen Dank.
Danke
für die ehrlichen Worte. Nenne mal deine Webseite. Für alle, die rastlos sind und das Ziegen-Yoga fertig gegoogelt haben, können dann nochmal auf deine Webseite.
Ja, ich biete das bald auch an.
Das ist nicht leicht.
Das ist stayclosetoyourpractice.com.
Genau, 1A. Und die von der Couch, das ist euer Studio.
Genau, sessionscouch.com.
Findet man, glaube ich, auch.
Findet man auch sofort. Und genau. Da unterrichte ich auch Kurse. Alle herzlich willkommen.
Alle herzlich willkommen. Vielen Dank für die offenen Worte nochmal. Sehr interessant. Ein Feld, über das man sozusagen natürlich über Stunden, Wochen, Monate berichten kann und sprechen kann. Wir haben jetzt eine knappe Stunde gemacht. Toll. Ein bisschen was gelernt. Wenn nicht sogar eine ganze Menge. Das war das Fenster zum Hof, heute aus Ehrenfeld. Ihr könnt natürlich euch die Folge, sobald sie online ist, bei Spotify, bei iTunes oder auf der Webseite anhören oder auch den Podcast abonnieren. Tja, Steffi, nochmal vielen Dank. Einen schönen Restnachmittag und vielen Dank für den Kaffee.
Danke.